mit dem Starjuristen. Und dann diese Panne, dieser blöde Unfall, diese Politesse, diese uniformierte Grille, die doch überhaupt nichts anderes tut, als die Windschutzscheiben mit Strafzetteln tapezieren, die hat's doch überhaupt nicht verdient. Und dann der Wutausbruch, Türen schlagen, Rausschmiss. Maßstab Chefredakteur, alles in den Sand gesetzt. Maßstäbe setzen ist doch Käse, Romadur. Darf ich, welche Maßstäbe haben Sie schon gesetzt? Darf ich aus meinem Leben erzählen? Ich wollte Klassenbester werden. Mein Maßstab war der Primus. Der saß neben mir. Er war mehr die Flagge am Schulschiff. Ich gehörte mehr zum Kiel. Aber auch der Tiefgang ist wichtig. Und beim Aufsatz war es immer dasselbe. Nach 30 Minuten gab der ab und ich zerkaute einen Bleistift, setzte meine ganze Gehirnganglien in Bewegung, bis mir der Lehrer das Heft aus der Hand riss. Und wenn es zurückkam, war es immer dasselbe. Er hatte seine Eins. Und bei mir war Sonntag, Feiertag, Heiliger Abend, wenn ein 4- dieses Machwerk zierte. Er bekam den Scheffelpreis, der gehört heute zum diplomatischen Korps in Berlin. Ich bin Rentner von der Alp, das ist der feine Unterschied. Maßstab Primus, alles in den Sand gesetzt. Maßstäbe setzen ist doch Käse. Harzer Roller. Und dann wollte ich Virtuose werden. Der Maßstab war Musiker. So wie Johannes Nietzsche. Musiker. Als Bub spielte ich schon die Blockflöte. Mach's A-Loch auf und B-Loch zu. Der Lehrer, der Pfarrer, engagierte mich als Hirte beim Krippenspiel und ich lag vor dem Altar und spielte herrliche Weisen. Die alten Damen in der ersten Reihe sagten zueinander, schau, wie hübsch der aussieht und hör, wie falsch der bläst. Und dann verlegte ich mich damals aufs Klavierspielen. Meine Finger rasten nur so über die Tastatur. Corelli und Diabelli, aber es klang wie Spaghetti und Tutti Frutti. Und deshalb ging ich dann über zur Geige. Mein Vater hatte ein wunderschönes Instrument gekauft, eingetauscht bei einem Zigeuner gegen eine alte Hose. Ein Meisterinstrument, es hatte die Form einer italienischen Stradivari und den Ton einer Fahrradbremse. Und wenn ich geigte und geigte, raste der Hund zum Haus hinaus. Und dann verlegte ich mich damals aufs Posaunenspiel. Das tue ich heute noch. Im Phonwert bin ich allen anderen überlegen. Wenn ich auspacke, packen alle anderen ein. Aber Maßstab für Dose, alles in den Sand gesetzt. Maßstäbe setzen ist doch Käse. Wirklich Käse. Und dann wollte ich Jugendpfarrer werden. Ich wollte Jugendpfarrer werden. Mein Maßstab war der Mann für die Jugend. Und deshalb studierte ich nicht nur in Tübingen so ganz bürgerlich. Ich reiste nach Hamburg, studierte dort in der großen, weiten Welt. Und um noch die Krone aufzusetzen, ging hinüber in die USA und dann mit dem Meister dekoriert, kam ich zurück, der richtige Mann für die Jugendarbeit. Meine erste Stelle war Bad Urach. Und der Dekan stellte sich vor mich hin und sagte so, du hast in Amerika studiert. Ich sagte, ja, Ich habe gehört, du willst Jugendpfarrer werden. Ja. Dann sagte er, du übernimmst die beiden Altersheime. Für ein Jahr versorgte ich die beiden Altersheime Hausenberg und Hochberg. Es war meine schönste Zeit. So viel Milka-Schokolade habe ich nie mehr bekommen. Und ich vergesse nicht mehr die Dame in der ersten Reihe, die hatte damals noch kein Hörgerät, sondern ein Hörrohr zum Auseinanderschieben, so Marke Katalysator. Und das strickte sie mir entgegen, aber nach 10 Minuten meiner spannenden Bibelarbeit klappte sie ihr Blechding zusammen und verstaute es in ihrem Handtäschchen und machte die Augen zu und war weg. Ich fragte sie später, als das zweite Mal wieder passierte, können Sie mich denn nicht verstehen? Und dann sagte sie, wissen Sie, ich verstehe kein einziges Wort, aber Sie sprechen wunderbar. Das hoffe ich auch an diesem Abend. Sie sprechen wunderbar. Maßstab Jugendpfarrer, alles in den Sand gesetzt. Maßstäbe setzen ist doch Käse. Was haben Sie schon für Maßstäbe gesetzt? Darf ich aus einem Buch erzählen? Sein Maßstab war der Fischerkönig. Er wollte Fischerkönig werden. Sein Maßstab war der Fisch, der große Fisch. Sie, viele kennen diese Geschichte, ein Meisterwerk der Literatur, Hemingway, der alte Mann und das Meer. Jeden Morgen knotet er seinen Kahn los. Dann rudert er mit ein paar Schlägen hinaus und dann wirft er die Angel. Aber immer nur kleine Fische und kleine Fische. Und dann kehrt er wieder zurück, müde und zermürbt. Aber er setzt seine Hoffnung auf den nächsten Morgen und wieder knotet er den Kahn los. Wieder rudert er hinaus, wieder wirft er den Haken und immer dasselbe. Leben, ein Pendeln zwischen Erwartung und Enttäuschung. Und dann eines Tages gelang ihm der große Wurf. Ein Fisch ging ihm an den Haken. Ein Riesending. Mit dem hat er ein Leben ausgesorgt. Aber dann kamen die Haie. Und er kämpfte und stach und schlug und ruderte. Aber diese Haie fraßen seinen Fisch zu weißen Knochen. Und als er abends sein Schifflein in den Hafen bugsierte, da hatte er nur noch ein Skelett der Hoffnung am Haken. Wenn Sie so, wie mit unserem Lebensboot jeden Morgen knoten wir los, jeden Morgen fahren wir hinaus auf die Höhe des Lebens. Jeden Tag suchen wir, angeln wir nach Ehre und Liebe und Glück. Und abends kommen wir enttäuscht und müde zurück. Das Leben, ein Pendeln zwischen Erwartung und Enttäuschung bis zu jedem Tag. Da ist es. Da geht ein Mädchen an den Anker. Ein Goldfisch, ein Prachtstier, eine Wunderkrake. Mit der habe ich das Leben lang ausgesorgt. Und dann kommen die Haie. Und als er sein Schifflein, sein Eheschifflein in den Ehehafen bugsiert, hat er nur noch ein Skelett der Hoffnung. Maßstab, großer Fisch, alles in den Sand gesetzt. Maßstäbe setzen ist doch lauter Käse. Was haben Sie schon für Maßstäbe gesetzt? Darf ich Ihnen aus der Bibel erzählen? Ort der Handlung ist Antiochia. Vielleicht wissen Sie auch nicht, wo das liegt. Ich wusste es bis vor wenigen Jahren auch nicht. Israel, Reise in diese Gegend sparte ich mir aus. Und ich sagte, ach weißt du, diese ganze Gegend, das alles schaust du dir vom Himmel aus an. Vom Himmel aus hast du die beste Übersicht über Israel und umliegende Länder. Und als mir dann einer sagte, woher weißt du denn eigentlich, dass du in den Himmel kommst, habe ich schnell eine Reise gebucht. Und deshalb fuhr ich dorthin und jetzt weiß ich, wo Antiochia war. An der Nord, nördlich von dem heutigen Israel. Und dort waren vier Männer. Vier Männer. Wissen Sie, kein Männerquartett, so die lustigen Krähen. Auch keine Männerstaffel, die eine 4x400 Meter Strecke unter die Füße nahm. Es war auch keine Band, so die Holy Stones on Tour. Nein, sie wollten Evangelisten werden. Ihr Maßstab war das Zelt 53. Sie wussten, Glaube hat nicht wie der badische und württembergische Wein, der bei der Lagerung immer besser wird, sondern Glaube hat wie die Milch, die bei der Lagerung sauer wird. Und wie viele Leute kenne ich, die einmal vom Glauben gehört, die ihn aufgenommen haben und in sich abgelagert haben, und dort ist er sauer geworden. Richtig sauer geworden. Gerade gut genug für einen frommen Quark. Glaube darf nicht abgelagert, sondern muss weitergetragen werden. Zwischen Glaube und Zeugnis steht kein Punkt und kein Komma. Glaube und Zeugnis ist eins. Leute, die wissen, weh mir, wenn ich das Evangelium nicht predige. Wissen Sie, das ist die Unruhe dieser Mitarbeiter hier in dieser Stadt. Sie machen das nicht, weil sie Zeit haben, weil sie diesem Hobby frönen, weil sie nichts anderes zu tun haben, nun eben ein Zelt aufzustellen und fromme Sprüche zu klopfen. Nein, Leute, die wissen, weh mir, wenn ich das Evangelium nicht verkündigte. Leute, die wissen, dass man den Mund nicht halten kann über dieser weltbewegenden Offenbarung, die in Jesus Christus geschehen ist. Und deshalb Maßstab Zelt 53. Die Knotenpunkte des Weltverkehrs sollten zu Knotenpunkten des Reiches Gottes werden. Städte wie Smyrna und Milet sollten endlich für diesen Herrn eingenommen werden. Und so zogen diese vier los, dieses Evangelistikteam. Paulus, Timotheus, Silas und der Arzt Lukas. Und dann auf einmal, heißt es, war der Weg versperrt. Erdbeben wie heute, Unruhen wie jetzt in den türkischen Gefängnissen, diese Gegend war es. Oder Kriegsscharmützel, wir wissen es nicht, der Weg war versperrt. Sie mussten ihren Plan ändern, sie mussten nach Norden gehen, Richtung Schwarzes Meer. Aber auch von dort heißt es, dass sie nicht weiter konnten. Erdbeben, Kriegshändel, Streit. Nur ein schmaler Weg nach Nordwesten blieb offen. Den wählten sie und so kamen sie schließlich nach Troas, dem Krähwinkel der ganzen Provinz. Sie wollten Maßstäbe setzen und jetzt waren sie selbst abgesetzt. Sie wollten Geleise legen für ihren Herrn und jetzt waren sie selbst auf dem Abstellgleis. Sie wollten Fahne setzen und jetzt waren sie selbst abgesetzt. Liebe Freunde, in Troas eine frustrierte Männerrunde. Maßstäbe setzen, das spürten sie, ist doch alles Käse. Aber hören Sie, wie das weitergegangen ist. In jener Nacht schlief dieser Paulus nicht gut und dann hatte er eine Vision, eine Erscheinung. Kombinieren Sie nicht falsch. Ein Pfarrer, der stand auf der Kanzel und mitten in der Predigt wankte er und verschwand hinter der Kanzel, hinter dem Pult. Die Gemeinde starr vor Entsetzen. Der Pfarrer war nicht mehr zu sehen. Nach einigen Schrecksekunden tauchte er wieder auf und sagte, liebe Gemeinde, eben hatte ich eine Erscheinung. Eine Alterserscheinung, liebe Gemeinde. Freunde, das war keine Alterserscheinung. Das war eine Gotteserscheinung. Und er hörte eine Stimme, die sagte, komm herüber nach Europa und hilf uns. Und dann wurde es ihm klar. Also Gottes Wille war es, so schnell wie möglich durch Kleinasien zu kommen. Gottes Wille war es, so schnell wie möglich nach Troas zu kommen. Gottes Wille war es, so schnell wie nach Europa zu kommen. Sein Weg, sein Umweg, war Gottes Weg. Seine Umleitung war Gottes Leitung. Sein durchkreuzter Plan war Gottes Kreuzplan. Liebe Freunde, Gott ist nicht der verlängerte Arm unserer Wünsche. Gott ist nicht die simple und geradlinige Antwort auf unsere Fragen. Gott ist nicht der Notar unserer Gedanken. Ich bin der Ich Bin, sagt Gott, und meine Wege sind nicht eure Wege. Aber dieses Wissen, dass gerade die anderen oft so unverständlichen, steilen und holprigen Wege zum richtigen Ziele führen, das müsst ihr uns doch zu denken geben. Prüfen Sie einmal nach. Sie sind auf einem Weg, der Ihnen so schwer ist. Sie sagen, es ist ein Umweg. Ob es nicht doch Gottes Weg ist. Prüfen Sie nach. Ihre Leitung, Sie meinen, es sei eine Umleitung. Sie wollten etwas und nun sind Sie ganz woanders. Prüfen Sie nach, ob diese Umleitung nicht doch Gottes Leitung ist. Und viele Ihre Pläne sind durchkreuzt. Sie sind kaputt. Sie sind hergekommen mit Ihren zerrissenen Plänen und einem zerrissenen Herzen. Prüfen Sie nach, ob das nicht Gottes Kreuzpläne mit Ihnen sind. Maßstab Zelt 53 war nicht in den Sand gesetzt. Darf ich Ihnen die Geschichte weitererzählen? Genau die, die im Text dort angefügt ist. Sie wollte Modefachfrau werden. Ihr Maßstab war die Haute Couture. Sie hat Lydia geheißen und das sagt etwas, woher sie kommt. Wissen Sie, eine, die aus Bayern kommt, wird eine Bayern genannt und eine, die aus Hessen kommt, wird Hessen genannt und eine, die aus Baden kommt, wird eine Badenserin genannt. Und die kam aus Lydien und wurde Lydia genannt. Genauer aus Thyatira. Das war ein weltbekannter Ort. Pforzheim ist bekannt durch seinen Schmuck. Solingen ist bekannt durch seine Messer. München ist bekannt durch sein Bier. Meißen ist bekannt durch sein Porzellan. Und Thyatira war bekannt durch sein Purpur. Dort wurde Purpur hergestellt. Hunderttausende von Purpurschnecken. Und es brauchte 12.000 Schalentiere, um 5 Gramm Farbstoff zu erzeugen. Und wenn dann Leine oder Wolle oder Seide durch diesen Farbstoff gezogen wurde, dann war es nicht mehr Leine, Wolle oder Seide, sondern dann war es eben jener begehrte blaurötliche Purpur. Purpur war teuer. Purpur zu kaufen war unendlich teuer. Aber es war schick, Purpur zu tragen. Purpur gesteilt war in. Und deshalb sagte sich diese smarte Frau mit ihrem Maßstab, damit lässt sich ein Lebensunterhalt verdienen, nicht in diesem Schneckendorf Thyatira, sondern in der Stadt Philippi, dort wo die römischen Rentner wohnen, die bekanntermaßen ganz verrückt auf Purpur waren. Und so zog sie eines Tages los und mitten in der Fußgängerzone eröffnete sie ein Stoffgeschäft. Sagen wir die Modeboutique Lydia. Nichts, kein Wort gegen den Verkauf von Luxusartikeln. Kein Wort gegen die Ausrottung von Schalentieren. Kein Wort gegen die emanzipatorischen Tätigkeiten einer Frau. Ein ganzes Jahr zu dem allem. Dort hat sie ihren Platz. Nur am Sabbat, am Sonntag, da nahm sie einen anderen Platz ein. Bitte, das war kein Kellerplatz, um die Wäsche der vergangenen Tage zu erledigen. Das war kein Sesselplatz, um endlich einmal die Rechnungen auszustellen. Das war kein Sesselplatz, um endlich einmal die Füße hochzustellen. Nein, das war ein Sitzplatz beim ersten Gottesdienst im Grünen. Dort hatte sie ihren Stammplatz. Warum eigentlich? Warum diese Frau mit dem Maßstab Haute Couture? Warum? Sie hatte diesen Maßstab Haute Couture und hatte ihn auch erreicht. Aber der Sinn, der letzte Sinn fehlte. Man kann Maßstäbe setzen, man kann sie verfolgen, man kann sogar sie erreichen. Und dann die Frage, wo bleibt denn der Sinn? Warum dies alles? Der Purpur war schön, wunderschön, aber füllt das Leben aus. Der Schmuck, schön, wunderschön, Aber füllt er das Leben aus? Die Kleidung, schön. Wunderschön. Aber füllt sie das Leben aus? Lydia suchte. Und deshalb saß sie draußen. Und dort erlebte sie eigentlich an jedem Sonntag, wie die Tora-Rolle aufgeschlagen wurde, wie dort über die 10 Gebote gepredigt wurden, über die Maßstäbe im Reiche Gottes. Sie wusste, wie wichtig sie waren. Sie wusste, diese Gebote Gottes sind die Maßstäbe im Reich Gottes, das Grundgesetz, die Mittelstreifen auf dem Weg, die Leitplanken, damit wir nicht abstürzen. Wie kommen wir denn in unseren Familien hin, wenn wir das Gebot nicht mehr kennen, du sollst Vater und Mutter ehren? Wo kommen wir denn eigentlich hin, wenn wir Kinder unter dem Herzen der Mütter einfach abtreiben? Wo kommen wir denn hin? Du sollst nicht töten. Wo kommen wir denn hin, wenn dir die 5., 4. oder gar 3. Ehe in manchen Städten geschieden wird? Wo kommen wir denn hin? Wo kommen wir denn hin, wenn die Linie zwischen mein und dein nicht mehr klar ist? Wo kommen wir denn hin? Diese Maßstäbe sind wichtig, aber jedes Mal, wenn sie nach Hause ging, da hatte sie in ihrem Herzen eine ungestillte Sehnsucht. Sie sah in dem vielen Rot nur die vielen Verbotsschilder. Du sollst nicht, du darfst nicht, du kannst nicht. Und deshalb kommen auch so viele nicht zum Christentum. Die meinen, das hat ja alles immer nur mit Verbotsschildern zu tun. Das kannst du nicht, das sollst du nicht, das musst du nicht, das darfst du nicht. Sie war völlig immer wieder auf dem Fragen nach diesem Sinn des Lebens. Bis zu jenem Tag. Sie saß wieder dabei. Und dann hatte sich jenes Evangelistikteam durchgeschlagen und dieser Paulus bekam sofort das Wort und dann predigte er, nicht langweilig wie die alten Pfarrer, sondern er erzählte eine Geschichte. Eine Geschichte, er hatte eigentlich immer nur eine einzige Geschichte drauf und diese Geschichte war eine Purpurgeschichte. Und er erzählte dort bei diesen Frauen und von Anfang an war diese Frau ganz Ohr, denn als sie Purpur hörte, war sie elektrisiert. Und er erzählte von einem jungen Mann, der einen Purpur trug, 33 Jahre alt. Nein, nein, er konnte ihn nicht selbst bezahlen. Andere haben ihn bezahlt für ihn. Und bevor sie ihm diesen Purpur umhingen, haben sie noch seinen Rücken wundgeschlagen. Und damit er noch schöner aussah, setzten sie ihm eine Krone auf diesen Kopf. Keine Goldkrone, sondern eine Dornenkrone. Und die Stacheln trieben in die Gehirnrinde tief ein. Und so führten sie ihn durch die Stadt, durch Jerusalem, bis hinaus auf die Müllkippe. Und dort rissen sie ihm diesen Purpur herunter, legten ihn auf ein Kreuz und dann hing er zwischen Himmel und Erde. Und unten waren ein paar römische Söldner mit ihrem Lederwürfel, mit ihrem Lederbecher. Und dort würfelten sie. Und der mit den meisten Augen, der hatte diesen Purpur gewonnen. Mann, wie der strahlte, endlich einen Purpur zu besitzen. Und dann wurde es dunkler. So wie am 11. August eine Finsternis über das ganze Land. Und dort schrie eine Stimme, Tetelestai, es ist vollbracht. Und im selben Augenblick ein Erdbeben. Und dann im Tempel einen Schaden, einen Riesenschaden. Kein Gebäudeschaden, sondern ein Inventurschaden. Der große Vorhang, der das Allerheiligste von den Leuten nennt, dieses Riesending aus Purpur, zerriss von oben an bis unten aus. Dieser Frau war es wie ein Blitz in ihren Körper fuhr. Sie konnte ermessen, was das für ein Verlust war. Und dann war es, als ob ihr das Herz aufging. Und dann auf einmal kam es ihr und sie merkte, Mann, so viel ließ dieser Gott sich seine Liebe kosten, dass er den Rücken seines Sohnes blutig schlagen ließ. So viel ließ dieser Gott sich seine Liebe kosten, dass er diesen Sohn ans Kreuz schlagen ließ. So viel ließ der seine Liebe kosten. Und auf einmal sah die Frau in dem vielen Rot nur noch das Rot der Liebe Gottes. Nur noch das Rot der Liebe Gottes. Der Mann, der vor Jahren starb, war ja für ihre Schuld und Last mitgestorben. Sie sah eine ausgestreckte Hand, die sich anbot, sie durch das Leben zu führen und zu begleiten. Und auf einmal wurde zum Maßstab ihres Lebens das Kreuz. Und heute kann das wieder sein. Wissen Sie, die ausgestreckte Hand Gottes geht durch die Jahrhunderte bis herein. in dieses Zelt. Diese ausgestreckte Hand Gottes streckt sich ihnen entgegen. Sie ist vor ihnen, in Sichtweite, in Reichweite. Und sie sagt, gib doch deine Last her. Gib doch deine Schuld her. Gib doch alles her. All ihre Last, ihre Not, ihre Verzweiflung, ihre Trauer, ihre Krankheit, ihre Depressionen sind dort mit aufgenommen und weggenommen. Gott tat ihr das Herz auf, heißt es dort. Es muss keiner heute Abend mit verbittertem Herzen nach Hause gehen. Es muss heute Abend keiner mit verstocktem Herzen nach Hause gehen. Es muss heute Abend keiner mit traurigem Herzen nach Hause gehen. Es gibt dieses Wunder des geöffneten Herzens. Und dass man auf einmal den sieht, der vor Jahren starb, aber der für mich gestorben ist, der so viel getragen und der auch mich tragen kann und tragen will und sagt, euer Herz erschrecke nicht und fürchte dich nicht, dein Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Maßstab Kreuz, das ist der Urmeter, das ist der Leisten, über den sie alles schlagen müssen. Das Kreuz gibt Sinn in unseres Leben. Das Kreuz gibt Sinn und bestimmt neu unser Leben. So wie bei dieser Frau. Wem der Herr das Herz aufmacht, dem macht er auch das Haus auf. Die öffnete es und gab all diesen Leuten Herberge. Ihre Ladenstube wurde zur ersten Stätte der Christenheit. Dort, wo Leute lernten, dass man beim Christsein nicht roh zu werden braucht, sondern dass in dem Roh der Liebe Gottes all meine Last und Not aufgehoben und weggenommen ist. Wem der Herr das Herz aufmacht, dem macht das Haus auf. Und wem der Herr das Herz aufmacht, dem macht auch die Hände auf. Ich sehe diese Hände dieser Modefachfrau, wie sie abmessen, wie sie maßen und wie sie formten und wie sie kassierten. Und jetzt auf einmal sehe ich diese Hände, wie sie andere einlädt und wie sie für andere da ist, helfende Hände. Und wem das Herz aufmacht, dem macht er auch die Augen auf. Und er sieht auf einmal. Ein Rabbi wurde gefragt, wann ist eigentlich Tag? Ist dann Tag, wenn man ein Haus von einer Hütte unterscheiden kann, wenn man einen Baum von einem Strauch unterscheiden kann, wenn man ein Pferd von einem Esel unterscheiden kann? Und der Rabbi sagte, dann ist Tag, wenn ich das Angesicht meines Bruders oder Schwester sehe. Dann ist Tag. In meinem Anfang, bei dem ist Tag geworden, weil er das Gesicht dieser Politesse gesehen hat. Bei Lydia ist Tag geworden, weil sie die Gesichter der neuen Geschwister erkannt hat. Bei ihnen kann es Tag werden, wenn sie auf einmal in ihren eigenen Kindern wieder die Kinder Gottes sehen, die nicht nur auf den Geist gehen, sondern wieder ans Herz. Und wem der Herr das Herz aufmacht, dem macht er auch den Mund auf. Wenn sie, dem macht er auch den Mund auf. Diese Lydia ließ sich taufen, das heißt, sie legte ein öffentliches Bekenntnis ab, dass sie nun dem Herrn Jesus Christus gehört. Wenn jemand fragte, sind Sie Christin? Dann wurde sie nicht mehr rot. Sie wurde zur unverschämten Botin, ich schäme mich des Evangeliums nicht, zur unverschämten Botin dieses Herrn. Sie sagte ihr Ja. Vielleicht haben Sie ihr Ja schon lange gesagt in ihrer Jugendzeit oder irgendwo bei einem Gottesdienst oder einer Bibelstunde. Es besteht heute Abend die Möglichkeit, dieses Ja entweder zum ersten Mal zu sagen oder auch zum wiederholten Mal. Wenn Sie, der Glaube lebt auch von einem Ja. So wie eine Ehe auch vom Ja lebt. Ich habe zu meiner Frau Ja gesagt und sie zu mir. Aber immer wieder sagen wir es zueinander. Das Verhältnis zwischen Gott und uns lebt von diesem Ja. Wem der Herr das Herz aufmacht, der macht auch den Mund auf. Vielleicht ist es eine Gelegenheit heute Abend. Nicht spektakulär, ganz einfach.